Damals. Geschichte und Geschichten aus dem Landkreis Böblingen. Längst vergangene Zeiten spannend und lebendig erzählt. Experten im Gespräch mit Hans-Jörg Jung und Hans-Jörg Zürn von der Sinnelfinger Zeitung Böblinger Zeitung.
Hallo Hans-Jörg.
Hallo Hans-Jörg.
Ein neuer Podcast steht an. Wen haben wir denn heute zum Gast?
Ja, heute haben wir Erwin Stegmüller zu Gast. Er ist der Vorsitzende des Heimatgeschichtsvereins Markstadt. Und er wird uns erzählen, was für eine blühende Gemeinde Markstadt früher war. Mit 8 Steinbrüchen, 2 Brauereien, über 100 Gewerbetreibende und damit letztendlich auch die drittreichste Gemeinde im Landkreis Böbling. Also vergangene Zeiten, die sehr interessant sind.
Vergangene Zeiten, gute Zeiten, schlechte Zeiten.
Ja.
Schauen wir mal.
Schauen wir mal. Ja, herzlich willkommen, Erwin Stegmüller, Vorsitzender vom Heimatgeschichtsverein Markstadt. Heute wollen wir ein Stück weit über eine besondere Epoche der Gemeinde Markstadt sprechen, nämlich so Jahrhundertwende, 18., also 19. auf 20. und schon ein bisschen früher, gemeinhin Industrialisierung.
Ja, zunächst einmal vielen Dank, dass ich heute hier sein darf und vielen Dank für die Einladung, freut mich sehr. Und ich hoffe, dass es ein interessantes Thema geben wird, die Industrialisierung und dann die Brauereien in Markstadt.
Da sind wir sicher. Sie haben mir im Vorgespräch gesagt, es gab über 100 Betriebe zu einer bestimmten Zeit in Markstadt. Wann war das denn?
Das ist richtig so. Um 1900 hatten wir durch die Korsettweberei, Brauerei und die viele Steinbrüche, hatten wir natürlich einen guten Zuwachs an Handwerksbetriebe. Und wir hatten um 1900 196 selbstständige Bürger in Markstadt und waren zu dieser Zeit, man muss es sich mal beachten, wir waren zu dieser Zeit die drittreichste Gemeinde nach Böblingen und Sindelfingen im Kreis Böblingen.
Hat sich aber ein bisschen geändert.
Das hat sich leider geändert, wie für viele Gemeinden auch. Aber bis vor kurzem war die Gemeinde Markstadt tatsächlich noch schuldenfrei.
Ja. Sie haben gerade schon ein Stichwort gesagt, wo ich glaube, dass viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer sich das gar nicht vorstellen können. Es gab eine Zeit, da gab es 8 Steinbrüche in Markstadt.
Das ist richtig, ja.
Wann war das und warum gab es da so viele?
Das war Mitte des 19. Jahrhunderts. In Markstadt im Hölzertal waren mehrere Sandsteinbrüche. Zum einen der gelbbraune Schilfsandstein, der sehr gut zum Bauen von Häusern geeignet war. Durch das, weil er ein weicher Stein war und man konnte ihn auch schön strukturieren. Man konnte natürlich dann auch Kunstwerke draus machen, Bildhauer und so weiter. Und zum anderen gab es den weißen Stubensandstein und, was dann auch im Westen von Markstadt, der helle Muschelkalk und auch der blaue Muschelkalk. Der blaue Muschelkalk wird heute noch im Steinbruch vom NSN, also Natursteinwerke Nordschwarzwald, früher Etzel, wird heute noch verwendet zum Straßenbau. Und um 1900 bis 1915 waren einige Muschelkalksteinbrüche im Westen dazu ausgelegt, dass sie den Schienenunterbau, also für die deutsche Bundesbahn, zur Verfügung stellten. Das war natürlich da schon ein großer Aufschwung. Und gerade die Sandsteinbrüche im Hölzertal, aus denen wurde ein Großteil vom Stuttgarter Westen gebaut. Und aus dem weißen Stubensandstein, ein schöner, heller Sandstein, war das alte Stuttgarter Rathaus gebaut, das leider im Zweiten Weltkrieg beim Bombenangriff zum Opfer fiel.
Markstadt, also steinreich sozusagen.
Steinreich kann man sagen, also in der Blütezeit um 1880 bis 1900 waren bis zu 200 Steinbrecher und steinmäzende Steinbrüche beschäftigt. Und Eigentümer der Steinbrüche war die Gemeinde Markstadt und die Steinmetze konnten sich dann Abbaurechte von der Gemeinde kaufen.
Mhm. Und Stichwort Stubensandstein, gab es auch Sandmühle? Legesand?
Ja, der Stubensandstein war so im Süden, Markstadt im Gatter, wenn man der Begriff, im Gatter, waren Stubensandstein hauptsächlich. Der Stubensandstein unterscheidet sich zum Schilfsandstein in dem, dass der Schilfsandstein ein bisschen härter ist und gut zu bearbeiten ist. Der Stubensandstein ist quarzhaltiger und feiner, der bröselt. Und den hat man dann zu Sand gemalt. Und daher Stubensandstein, weil man den Sand früher verwendet hat, um die Stubendielen zu reinigen. Daher der Stubensandstein.
Das heißt, man hat erstmal die Stube dreckig gemacht und dann wieder sauber.
Dann wieder sauber. Genau. Dann waren wir eigentlich im Südwesten, war der helle Muschelkalk. Wir hatten eine Kalkhütte in der Schaffhauser Straße. Und da wurde der helle Kalksandstein abgebaut und zu Kalk gebrannt. Und dann im Westen, wie gesagt, der heutige NSN, der blaue Muschelkalk, der sehr gut als Straßenunterbau
abgebaut wird.
Der wird heute noch abgebaut und ist auch heute noch ein ganz hochwertiges Material, aus dem sogar Beton hergestellt werden kann. Also das ist richtig gut.
Sie haben jetzt vorher gesagt, dass zum Beispiel der Stuttgarter Westen zu großen Teilen aus Markstatter Steinen gebaut wurde. Das heißt also, das war längst nicht nur etwas, was man in der Gemeinde verwendet hat, sondern man hat es dann wirklich schon exportiert. Ja. Wo ging das hin und vor allen Dingen, wie hat man es transportiert? Waren das dann die klassischen Ochsenkarren oder weil Markstadt hat ja kein Eisenbahnanschluss gehabt?
Nein, ganz am Anfang war das ziemlich erschwerlich im Hölzertal, weil ja auch die Hölzertalstraße noch nicht gebaut war. Also da wurden die ganzen Steine mit dem Pferde- und Ochsenfuhrwerk nach Stuttgart befördert und auch viele Maurer und Steinmetze gingen nach Stuttgart und haben dort die Steine dann geformt und verarbeitet und zu Häusern gebaut. Und erst später hat dann der König von Württemberg die Hölzertalstraße bauen lassen. Zum einen, weil er ja immer in der Schwarzwald reiste und die kürzeste Strecke wollte von Stuttgart. Und zum anderen, damit da dieser Fuhrverkehr, sagen wir mal, bessere Voraussetzungen hatte. Und durch das war dann naja auch der Aufschwung in Markstadt so groß, weil durch die vielen Steine, wo man gehabt hat, braucht man Fuhrwerke. Durch die Fuhrwerke braucht man Handwerker, Schmied, Sattler, Schlosser, Schreiner, Metzger, Bäcker, alles Schneider. Und somit sind da praktisch viele Handwerker nach Markstadt gekommen. Wir hatten in der Zeit um 1900 8 Metzger, 7 Bäckereien, 5 Kolonialwarengeschäfte und sage und schreibe 19 Wirtschaften.
Das kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Das hat ja selbst die großen Städte haben das nicht mehr.
Haben das nicht mehr. Gut, durch die Steinbrüche war natürlich eine trockene, staubreiche Arbeit. In unserem größten Sandsteinbruch an der Steige oben, da gab es schon um 1900 eine Kantine von einer Frau Bertha Beerweiler betrieben. Und die Kantine hatte einen typischen Sachverhalt. Die hatten eine Fahnenstange vor der Kantine. Und jedes Mal, wenn im Steinbruch das Bier ausgegangen ist, dann haben die Fahne gehisst und an der Brauerei in der Maihinger Straße haben sie das gesehen und dann haben die wieder eine Fuhre Bier hochgebracht. Also das ist Tatsache.
Sie sagten vorhin, es gab wie viele Betriebe in Markstadt um die Jahrhunderte?
196, 1904 hat man das gezählt.
1904. Ja. Nicht viel später hat man ja auch vom Roten Markstadt gesprochen. Aus was für Schichten rekrutierte sich denn diese Täterschaft?
Das kann man so genau nicht sagen. Wir haben natürlich durch unsere Korsettweberei, durch die Brauerei und die Steinbrüche, hat man viele Menschen, wo da Arbeit gefunden hin. Und das waren Arbeiter. Und natürlich dann ist das soziale Gefüge daraus wahrscheinlich entstanden.
Wie hat man das gemacht? Ich stelle mir das so vor. Davor war ja Markstadt ein Dorf.
Ja, absolut.
Wie hat Markstadt denn diese Herausforderung bewältigt, dass da so viele Menschen ja dann auch zugezogen sind? Nicht nur die Arbeitenden, sondern halt auch, wenn ich halt so viele Betriebe habe, habe ich ja jede Menge Menschen, die dann da Platz brauchen.
Das ist richtig. Also ich gehe mal davon aus, die sind zugezogen, haben dann die Häuser gebaut und somit hat sich aber der Ort eigentlich relativ schnell vergrößert. Also um 1850 waren wir vielleicht nur 1300 Einwohner und um 1900 waren es dann schon 2500.
Also verdoppelt.
Ja, fast, kann man sagen. Ja.
Und wer hat diese Häuser gebaut? Die Gemeinde, die Betriebe? Weil ein Arbeiter konnte sich das ja nicht von heute auf morgen leisten.
Natürlich, also ja, die Gemeinde und auch die Betriebe haben da viel dazu beigetragen. Weil natürlich, wenn die Arbeiter nah an der Betriebsstätte gewohnt haben, war es natürlich für beide, man sagt heute, die Win-Win-Situation.
Gibt es da so typische Siedlungen, die man heute noch quasi sehen kann, weil es gab ja in manchen Städten gab es ja dann halt quasi so eine Siedlung, wo die Daimler-Arbeiter alle gewohnt haben oder ähnliches. Gab es das dann in Markstadt auch, dass an der einen Seite halt die ganzen Steinbruch-Arbeiter gewohnt haben, an der anderen Seite dann die Händler oder?
Eigentlich nicht. Wir haben einen Ortskern gehabt, aber aus dem alten Ortskern ist nicht mehr viel übrig geblieben. Im Zweiten Weltkrieg ist ja Markstadt zum Großteil zerstört worden. Wir haben Siedlungen, aber erst nach 38, also oder ja, so um 38 gebaut. Die Richtung an der Stuttgarter Straße, das waren so gleiche Häusle, aber das war dann später. Also so im 19. Jahrhundert wüsste ich jetzt nicht, dass da spezielle Siedlungen von den Arbeitern entstanden sind.
Genau, weil gab ja auch so, hätte man jetzt sagen können, die Weber haben dann alle irgendwo gewohnt.
Nein, wir haben auch die meisten Einwohner nebenher Landwirtschaft noch gehabt und so hat jeder sein Häusle gehabt mit dem Stall und mit der Scheune.
Das hat sich aber dann alles geändert. Das ist ja nachverdichtet worden mittlerweile.
Natürlich, klar.
Gibt es heute noch so alte Gebäude, wo man sagen kann, ja, die sind aus der Zeit?
Es gibt noch Gebäude. Es gibt auch noch ein paar Gebäude aus dem 16. Jahrhundert, also um 1530 erbaut, in der Bachstraße nahe des Rathauses. Da gibt es noch ein paar Gebäude. Ein paar stehen da auch unter Denkmalschutz oder unser altes Rathaus, wo ja 1988 neu aufgebaut worden ist, mit Balken und Sachen aus der alten Zeit, das ist schon 1500 gebaut worden. Unser jetziges Rathaus, das jetzt gerade saniert worden ist, das ist 1607 erbaut worden. Also es sind schon nur die alten Gebäude, ein paar sind da. Aber wie gesagt, viel nicht, weil gerade der ganze Ortskern, die alte Zentscheune, Mittler im Ort, am Untermarktplatz und so weiter, die sind durch den Bomberangriff am 10. September 1944 völlig zerstört worden.
Wie hatten sich dieser Aufschwung so nach der Jahrhundertwende in der Gemeinde niedergeschlagen? Gab es dann plötzlich repräsentative Gebäude dann auch? Oder war man da eher bescheiden und hat es nicht so gezeigt?
Nein, es gab schon, also das Rathaus 1607 erbaut, ist schon ein schönes Rathaus, auch heute noch ein schönes Rathaus. Dann 1878, 79 hat man das neue Schulhaus erbaut aus Markstadter Sandstein, das ist heute noch ein imposantes Gebäude. Das sind so die wichtigsten, klar, die Zentscheuer, wo auf dem Marktplatz stand.
Die ist ja wesentlich älter.
Die ist älter, aber es war auch ein imposantes Gebäude, aber wie gesagt, das sind so die Gebäude. Das alte Schulhaus wurde erworben 1822 von der Gemeinde. Also da war schon, man hat schon gemerkt, dass ein gewisser Wohlstand da war.
Aber es ist schon ungewöhnlich. Normalerweise entweder will sich ein Bürgermeister verewigen, indem er dann halt Statue bauen lässt, oder besser halt meistens dann irgendwie große Sportgelände oder ähnliches. Da waren die Markstädter offensichtlich sehr viel bescheidener.
Ja, die Markstädter waren da bestimmt bescheiden. Also es ist, sind keine so repräsentative Gebäude erbaut worden in der Zeit. Ich glaube, die Markstädter waren früher schon immer sparsam.
Spannend finde ich ja, das widerspricht dem, was Sie gerade sagen, dass es 19 Gaststätten gab. Also so sparsam waren die Markstädter auch nicht. Die sind schon auch mal ein Bier trinken gegangen.
Es gab ja keinen Fernseher.
Es gab noch keinen Fernseher. Und natürlich, die Arbeiter, die haben gut verdient. Und auch in den Steinbrüchen, die mussten schwer arbeiten. Und auch in der Brauerei. Und da gab es dann auch die Gaststätten. Und die Gaststätten wurden ja von den zwei Brauereien eigentlich mehr oder weniger nicht geführt, aber beliefert. Und somit, Und jede Gaststätte hat dann noch eine Metzgerei dabei gehabt oder eine Bäckerei oder sonst was. Also ja, es war so, kann man sich halt gar nicht mehr vorstellen.
Na, dass eine Brauerei Gaststätten betreibt, schon auch. Das haben wir ja heute noch. Ich habe mal nachgelesen, 1805 ist die Rössles Brauerei eröffnet worden. Gegründet von einem Jakob Wiedmeier, der war der Rössles Wirt. Und der war ja in die 20er, wo er, also ein junger Kerl, wo
das war, gemacht hat. Der Friedrich Jakob Wiedmeier war Gastronom und Bierbrauer, hat Gasthaus zum Rüsselke und er hat als 22-Jähriger, das muss ich da vorstellen, 1805 die Rössle-Brauerei Wiedmeier gegründet. Und wenn man sich das überlegt, Mitte, also 1805 gegründet und Mitte des 19. Jahrhunderts war diese Brauerei schon eine der größten Brauereien im Umland von Stuttgart. Also die hatten damals ein Jahresbierkonzeption von 20.000 Hektoliter Bier und die haben das im Umfeld von Stuttgart bis tief in den Schwarzwald beliefert, hatten dort mal schon 20 Dreispänner, oder Dreispänner, also Pferdefuhrwerke, 20 Fuhrwerke, die das Bier in die Wirtschaften und Händler auslieferten.
Das heißt aber, das hätte die Markstadt also alles selber trunken, das wäre zu viel gewesen.
Das wäre zu viel gewesen.
Aber es gab ja dann, und das fand ich auch interessant beim Nachlesen, so fast genau 60 Jahre später, 1864, hat ein Gottlob Kienle eine zweite Brauerei gegründet, genau, die Lammbrauerei. Warum macht er das, wenn schon so ein Platz so stark ist, der so viel Hektoliter und ausstößt, uns überall hin verteilt? Hat er gedacht, naja, das kann ich auch, oder?
Ich kann es nicht nachvollziehen. Das war 1864. Der hat und wenige Häuser vor der Wiedmeier Brauerei hat er da die Brauerei gegründet und hat da auch schon Bier gebraut. Warum und wieso er das gemacht hat, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall war es so, dass dann um 1880, 90 eigentlich in Markstadt schon ein richtiger Brauerei-Twist war die zwei Brauereien haben sich schon irgendwo ganz schön gekappelt, beziehungsweise, also man kann nicht sagen ein Brauereikrieg, aber die waren schon Spinnefeind und es hat in der Zeit auch die Bevölkerung gespalten. Die einen, die haben zur Brauerei Wiedmeier gehalten und die anderen zur Brauerei Kienle. Wieso und warum? Kann es Ihnen nicht sagen.
Teil ist ins Lammgang und Teil ins Rössle.
Ja, genau.
Und wie lange existierten diese Brauereien noch?
Also die Wiedmeier-Brauerei Rössle, der Begründer hat zwei Söhne gehabt und der eine ist dann nach Stuttgart-Vaihingen, hat dort eine Brauerei aufgemacht. Der hat dann auch eine Tochter gehabt, die Fanny. Und zu der Zeit ist der Bierbrauer Robert Leicht auch in der Brauerei Wiedmeier tätig gewesen und der hat die Fanny dann geheiratet und die Fanny Leicht ist ja heute noch ein Begriff in Vaihingen, Fanny Leicht Gymnasium und der Bierbrauer Robert Leicht war da praktisch schon in der Brauerei Wiedmeier mit tätig und später hat, der hat ja später auch Schwabenbräu begründet und die Schwabenbräu hat dann auch in den 20er Jahren die Brauerei Wiedmeier aufgekauft, hat aber
1920er.
Ja. Und hat dann später aber dann der Betrieb eingestellt. Also 1923 war dann leider nichts mehr. Aber, ja, wir können ja heute noch vielleicht ein bisschen mit Stolz behaupten. Ein paar Wurzeln von Schwabenbräu sind doch in Markstadt.
Und die andere, die Lammbrauerei, die hat es länger gegeben?
Die Lammbrauerei Kienle, die hat 1864 vom Gottlob Kienle und dessen Söhne haben sie dann weiter betrieben. Im Ersten Weltkrieg mussten sie den Betrieb einstellen, weil ja das Militär die ganze Kupfersachen eingezogen hat und dann von 16 bis 29 war da kein Bierbrauer möglich. Und dann 29 haben die wieder angefangen, haben dann auch vor dem Krieg, also in den 30er Jahren, haben die auch ein Volumen von 20.000 Hektoliter Bier produziert. Und es ging an sich auch gut, weil die Wiedmeiersche war ja von 1923 an schon nicht mehr aktiv. Und aber irgendwann haben dann die Nachkommen nicht so gut gewirtschaftet, sage ich mal. Und 64 hat die Brauerei dann ein Herr Friedrich Hahn übernommen Und 1972 wurde dann die Brauerei, die Landbrauerei, an Stuttgarter Hofbräu verkauft. Und ein paar Jahre später haben die dann dort die Produktion auch eingestellt.
1972.
Und da ging dann also wirklich dann die Brauerei und Bierära in Markstadt zu Ende. Das gute Markstadter war dann nicht mehr auf dem Markt.
Das ist ja interessant, weil Lambräu hat ja natürlich auch in Sindelfingen einen besonderen Namen, ja, aber das hat nichts miteinander zu tun.
Hat mit Markstadt nichts zu tun.
Gut. Und in Böblingen gab es ja auch schon große Brauereien dann zu jener Zeit. Also. Und
das war auch der Grund, warum die Brauereien in Markstadt dann aufgehört haben, weil die dann die Stuttgarter Brauereien natürlich schon groß waren und die kleine geschluckt haben. Aber natürlich noch, was erwähnenswert ist noch, die Röstebrauerei Wiedmeier, die hat schon um 1895, haben die schon Dampfturbinenbetriebe, um eigenen Strom zu erzeugen. Also dort mal schon waren die richtig weitsichtig, kann man sagen.
Wo waren die genau, die Brauereien? Gibt es die Gebäude heute noch?
Die Gebäude gibt es leider nicht mehr. Die Brauerei Rössle war da, wo jetzt der Bäckerei Freitag seinen Kaffee hat. Da war das ein richtig schönes Gebäude mit einem Turmle. Die Brauerei ist 1973 abgerissen worden. Jammer, schade, die Kulisse war wunderschön. Und ein paar Häuser weiter vorne war die Lammbrauerei. Das war auch ein schönes Gebäude mit einem Durchlass, wo die da reingefahren sind. Und war oben, das Gebäude war bemalt mit Bierfässer. Heute noch ist das der Brauereiplatz in Markstadt. Daneben war ja die Malzfabrik.
Das heißt, die haben das alles selber, das gehört ja dazu.
Die haben damals, die Wiedmeier haben das, auch das Malz damals gelagert und geröstet. Aber das ist jetzt alles abgerissen. Ja, die Gebäude waren teilweise auch auffällig.
Mhm. Wissen Sie, wie viele Gaststätten es heute jetzt noch gibt in Markstadt?
Ja, vier.
Vier?
Vier, fünf. Also Gaststätten, wenn man dann noch die kleineren, sind es vielleicht sechs.
Mit Imbissbuden.
Ja.
Ja, das ist der Lauf der Zeit gewesen.
Ja.
Welche Auswirkungen hatte denn die Industrialisierung in Markstadt, außer Bevölkerungszuwachs, außer viele Wirtschaften und so?
Also ich denke, dass sich daraus auch später die Vereine entwickelt haben. 1835 ist ja der Liederkranz schon entstanden, 1905 der Radfahrerverein und durch den Zusammenhalt der Bürger bei der Firma hat sich dann auch das Vereinsleben entwickelt.
Und es gab eine Zeit lang sogar eine eigene Bank in Markstadt.
Das war die Gewerbebank. 1871 wurde die von den Gewerbetreibenden gegründet und der Bankbeamte Zipperlein war sein Name, der hat den Schalter in seinem Wohnzimmer betrieben. Kann man sich heute auch nicht mehr vorstellen.
Warum hat man eine eigene Bank gebraucht?
Die haben Geld gehabt und wollten vielleicht das Geld auf der eigenen Bank anlegen. Denke ich mal, ich kann es nicht genau sagen.
Okay.
Ja, so hat der Verein über Darlehen entschieden und nicht irgendjemand anders.
So, ja, genau. Das war eine Genossenschaftsbank.
Ja. Genau, wie viele andere auch.
Ja. Im Lande.
Spannende Zeiten in Markstadt.
Ja.
Vielen herzlichen Dank, Erwin Stegmüller. Das war hochinteressant. Und jetzt wissen wir einfach mehr über Markstadt.
Ja, ich hoffe, dass es gefallen hat und dass man ein bisschen mehr von der Geschichte von Markstadt überbringen konnte. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Wir danken.
Podcast BB. Ein Angebot von Röhm Medien.